Ihr habt schon gesehen, ich habe hier zwei Bibeln mit, nicht weil ich so viel sage oder weil ich so schlau bin, sondern weil ich die erste Bibelstelle aus der neuen Genfer Übersetzung lesen möchte, weil sie da wirklich gut übersetzt ist, nämlich auch so, dass ich sie selber verstehe. Und dann benutze ich die Elberfelder, weil die einfach in manchen Dingen genauer ist. Ja? So, ich habe überlegt, was soll ich hier predigen? Ja, was brauchen wir? Wir sind zwei Gemeinden hier und dann, ja, einige Gäste nehme ich an, die weder zu meiner Gemeinde noch zu Bread of Life gehören. Also was brauchen wir alle? Was will der Herr uns geben, dass jeder von uns etwas mitnehmen kann? Das ist mein Wunsch. Ja, es soll niemand nach Hause gehen können und sagen, ja, Mann, war das langweilig heute. Ja, ich habe solche Gottesdienste erlebt. Vor 20, 25 Jahren, da gehst du in den Gottesdienst und freust dich und gehst nach Hause und bist völlig zerstört. Kennt ihr solche Gottesdienste? Ich kenne sowas. Da gehst du hin und denkst, wow, super Gottesdienst. Dann gehst du nach Hause und fragst, was war das heute? Also, ob ich da nächstes Mal wieder hingehe, weiß ich nicht. Aber wenn so etwas passiert, ist irgendwas falsch gelaufen. Ja? Und ich möchte nicht, dass das irgendjemand heute passiert. Sondern ich möchte, dass du reinkommst, hochmotiviert, gut drauf, ja, und dass du rausgehst und so, wow, Gott ist gut. Amen?
Amen.
Ja, ein ganz einfacher Satz, den mir mein Pastor damals gesagt hat, als ich mich bekehrte. Gott ist gut, Franz. Und ich war frisch bekehrt, dachte, ist das alles? Gott ist gut. Gibt's nicht mehr? Wie wär's mit Heilung, Befreiung, ja, Erweckung und so weiter? Gott ist gut. Jetzt bin ich 31, 32 Jahre gläubig. Und wenn ich alles zusammenfassen müsste in einem Satz, was ich mit Gott erlebe und was Gott für mich ist und was er getan hat, dann komme ich nur auf diesen einen Satz. Gott ist gut. Wirklich. Amen. Ja, das hat nichts mit meinem Alter zu tun. Auch wenn ich jetzt in das Alter komme, in dem mein Pastor damals war. Ja. Aber der Punkt, was will Gott uns sagen? Seid ihr neugierig? Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ja, wobei ich letzte Woche gelernt habe von jemandem oder vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr. Das heißt nicht neugierig, Franz, das heißt interessiert. Okay. Ich war neugierig, wer die Person ist, mit der ich da gerade rede, aber nachdem sie gesagt hat, ich bin interessiert, dann habe ich ihr ein paar interessante Fragen gestellt. Keine neugierigen Fragen, sondern interessante Fragen. Aber ich habe ein Thema und das nehme ich mal aus 1. Petrus, Kapitel 1, von Vers 13 bis 16. So, wo habe ich es? Hier. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Amen. Das ist meine Überschrift, seid heilig. Auch so ein schönes Wort, ne? Heilig. Heilig heißt nichts anderes als abgesondert zu sein für einen bestimmten Zweck. Das ist alles. Wenn es natürlich in der Bibel steht, hat es nochmal eine andere Bedeutung. Ja? Das heißt im Endeffekt, wenn du heilig bist, gehörst du nicht mehr dir selbst. Du bist von Gott abgesondert zu einem bestimmten Zweck, nämlich um ihm zu gehören. Ja? Wir sind nicht mehr unser Eigentum, weißt du das? Du gehörst nicht mehr dir selbst. Ja? Ist auch etwas, was wir nicht ganz gerne hören. Ja? Weil Zehnjährige erklären dir ja schon, ich tue, was ich will. Das ist völlig interessant, ne? Der weiß schon, wo es lang geht. Die Erwachsenen sagen dir das Gleiche, ich tue, was ich will. Okay. Das Finanzamt sagt dir, wo es lang geht, dein Chef sagt dir, wo es lang geht, dein Vermieter sagt dir, wo es lang geht. Deine Nachbarn, das war bei uns, zeitlang hatten wir ein eigenes Haus, so eine Vorstadtsiedlung, lauter Reihenhäuser, lauter einzelne Häuser, ne, so Einfamilienhäuser. Da denkt man, da hat man seine Ruhe, da bin ich nicht in einem Wohnblock, denkst du. In so einer Siedlung wissen die Leute mehr über dich als der Nachbar in einem riesen Wohnblock. Ja. Und hier sagt jetzt Gott zu uns, seid heilig. Und er sagt auch, warum? Denn ich bin heilig. Und mein Gebet, seit ich mich bekehrt habe, ist eigentlich, Herr, ich möchte in jeder Versammlung, die wir haben, dass deine Heiligkeit da ist. Ich möchte, dass unsere Wohnungen und Häuser erfüllt sind von deiner Heiligkeit. Wenn Leute in meine Wohnung kommen, dann sollen sie die Heiligkeit Gottes erleben, ohne dass ich was sagen muss. Ja? Das will ich. Wenn wir Versammlungen haben, dass ich nicht da vorne stehen muss mit einem riesen Knüppel und du Sünder, sondern dass Menschen von Gottes Heiligkeit überführt werden. Und sie nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder auf die Knie fallen und Buße tun oder rauslaufen und nie wiederkommen. Ja. Eine dritte Möglichkeit ist sinnlos. Wenn er 10 Jahre hier sitzt, nicht Buße tut, nicht Jesus begegnet, nur biblische Phrasen von sich gibt. Sei heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott, und wir gehören ihm. Wenn du Gottes Geist hast, gehörst du ihm. Dann ist der Geist der Heiligkeit in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Haben wir heute schon gehört, du bist ein Haus des Gebets. Ja? Und wisst ihr, dass das wirklich real ist? Ja? Ich habe mir erlebt, ich bin durch Dornbirn gegangen, und plötzlich, in einem Augenblick, kam eine finstere Wolke über mich und ich wurde so depressiv. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber wirklich, zack. Und ich stand da so, boah, ein heulendes Elend von einer Sekunde auf die andere, wusste gar nicht, was mir passiert. Und in dem Moment fing es in mir an, in Sprachen zu beten. Und eine Sekunde später war das wieder weg. Und ich stand da so, was war jetzt? Ja, Gottes Geist ist in dir und du bist ein Haus des Gebets. Ja, und wenn du dich zwingen musst zum Gebet, wie wir es heute schon gehört haben, dann stimmt was nicht. Ja, sondern das ist einfach da. Du hast diesen Geist des Gebets. Und du hast diesen Geist der Heiligkeit. Ja, der ist in dir. Der ist nicht irgendwo. Der ist in dir. Und da haben wir ja, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Das ist mal das Erste. Jesus kommt wieder, wisst ihr das? Amen. Ja, Jesus kommt wieder. Und der einzige Grund, warum er sich Zeit lässt mit seiner Wiederkunft, ist der, damit er dich noch retten konnte. Wie lange bist du jetzt gläubig? Wann war der Tag, an dem du Jesus kennengelernt hast? Wäre Jesus einen Tag vorher gekommen, was wäre mit dir passiert? Ja? Wäre Jesus einen Tag vor seiner Bekehrung gekommen? Ja? Er wird schlecht für uns ausschauen, oder? Ja? Aber Jesus lässt sich Zeit, weil er wollte dich retten, er wollte mich retten und er will noch mehrere retten. Amen. Und wisst ihr was? 10.000 in Vorarlberg will er retten. Amen. Und als ich das vor 30 Jahren das erste Mal gesagt habe und nach Vorarlberg kam, so, ja, hier kommt die Erweckung, 10.000 werden gerettet, haben mich die Geschwister angeguckt und gesagt, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Franz, Erweckung ist, wenn Tausende sich bekehren. Also 1.000 so, ne? Da sind wir sind doch froh für jeden Einzelnen. Sag ich, ja, okay. Wie wär's mit 10.000? 20.000, 30.000, 40.000? Kannst du dir das vorstellen? Hey, 3.000 an einem Tag. Dann haben wir Stress. Wisst ihr, wie kalt die Baggerlöcher da vorne sind zum Taufen im Winter? Dann berufe ich mich auf Paulus. Gott hat mich nicht gesandt zu taufen. Jesus kommt wieder, darauf sollen wir unseren Fokus richten. Ja? Auch wenn wir von Erweckung reden oder von der kommenden Wirtschaftskrise oder der drohende dritte Weltkrieg, okay, aber der wichtigste Punkt ist doch, Jesus kommt wieder. Und zu mir hat vor kurzem ein Bruder gesagt, ja, weißt du was, der kommt jetzt noch nicht, das dauert noch, da können wir noch so. Dann sage ich, weißt du was, in der Bibel steht, er kommt dann, wenn du es nicht erwartest. Du bist genau in der richtigen Stimmung. Genau jetzt kann er kommen, weil du erwartest es nicht. Lasst uns so leben, dass wir das jeden Tag erwarten. Ja? Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes. Gehorsame Kinder Gottes. Na, ich war ja nicht wirklich gehorsam in meiner Kindheit. Ja, ich habe immer einen Ausweg gefunden. Ich habe das auch bei Gott probiert, als ich mich bekehrt habe. Ich konnte sehr gut diskutieren. Mitbegründer des ersten arbeitslosen Selbsthilfezentrums. Es ging nicht darum, dass wir den Arbeitslosen helfen. Es ging darum, dass wir uns selber einen Job besorgen, damit wir nicht arbeiten müssen. Also gründen wir ein eigenes arbeitslosen Selbsthilfezentrum, wo wir dann drinnen sitzen, über Politik reden, über die schlechten Gesetze, über die miese Regierung, Kaffee trinken und es uns gut gehen lassen. Ich war ein Edelsandler, lebte von der Arbeitslosen, meiner Familie und meinen Freunden und ließ es mir gut gehen. Und konnte gut diskutieren, bis keiner mehr wusste, worum es eigentlich ging. Und das habe ich auch bei Gott probiert. Und wollte Gott überzeugen, wie die Sache jetzt läuft. Tja, wenn ein Baby dem Papa klar machen will, wo es lang geht, dann wird es schwierig, oder? Diese geistlichen Babys, denen man jeden Tag die geistlichen Windeln wechseln muss, weil sie bis zum Stehkragen voll sind. Ja, plötzlich stehen die auf, 3 Tage gläubig, ja. Und, ey, Gott, hör mal her, jetzt machen wir hier das mal, ne? Ich habe sofort gemerkt, nach 3 Wochen wusste ich das schon, Franz, vergiss es. Gehorsamkeit ist angesagt. Nicht diskutieren. Ich habe jede Diskussion verloren. Gott brauchte nur einen Satz und dann wusste ich schon, das war's. Ja. 1-0 für den Herrn, probieren wir was anderes. Spätestens 3 Wochen habe ich gewusst, Franz, vergiss es. Du hast keine Chance. Vergiss es. So, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Da war jeder von uns auf einem totalen Ego-Trip. Jeder nach seiner Möglichkeit. Ja? Wie er es konnte, wie er die Möglichkeiten hatte, wie er die Kraft hatte, wie das Vitamin B da war, wie die Finanzen, die Ressourcen da waren, je nachdem. Jeder tat im Endeffekt nur das, was er wollte. Bis uns Jesus begegnet ist. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir hat er sich einfach nur in den Weg gestellt. Und gesagt, okay, Franz, hier bin ich. Du hast 2 Möglichkeiten. Psychiater oder mich. Wähle. Das war schon mal das Erste, was er mir beigebracht hat. Triff eine Entscheidung. Das hasste ich vielleicht. Trifft ihr gerne Entscheidungen? Ich nicht. Ich habe nie gerne Entscheidungen getroffen. Das haben meine Mutter gemacht und das Arbeitsamt und meine Freunde und meine 2 Schwestern. Die haben grundsätzlich immer das Falsche für mich entschieden. Ich war immer das Opfer. Und die waren schuld. Und ich war Außenschneider. Schön, oder? Und dann stellt sich mir Jesus in den Weg und sagt zu Franz, jetzt entscheidest du dich. Wow. Und er hat mir geholfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Wirklich. Ich stehe nicht hier, weil ich das wollte. Ich stehe hier, weil Gott mir Gnade geschenkt hat. Und wenn du auf unsere Homepage gehst und meine Lebensgeschichte liest, die hat das Überschrift Leben aus Gnade. Das steht über meinem Leben. Ja, ich habe gar nicht die Kraft, eigene Werke zu tun. Ja, es gibt Menschen, die können das. Die können es richtig. Gehöre ich nicht dazu. Ja, ich bin Mamas Liebling. Ich bin Österreicher. Ja, ich habe ein sehr inniges Verhältnis mit meiner Couch. Ja, so ist das. Aber ich lerne Gehorsam. Lernst du das auch? Ich lerne Gehorsam. Sogar Jesus musste das lernen. Wisst ihr das? Er lernte Gehorsam an dem, was er gelitten hat. Hast du das schon mal gelesen? Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich geguckt. Ich habe solche Augen gekriegt. Was? Jesus musste Gehorsam lernen? Ja. Ich habe auch meinen Jungs versucht, Gehorsam beizubringen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich geschafft habe. Ich denke nicht. Aber jetzt ist der Herr dran, ihnen Gehorsam beizubringen. Das funktioniert vielleicht besser. Ich schaue zu. Ist das schön. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum. Und immer wenn ein Darum dasteht, ja, das ist ein interessantes Wort. Wenn ein Darum dasteht, dann gibt es ein Vorher und ein Nachher. Amen? Darum. Das heißt, jetzt ändern wir was. Hier war etwas, aber weil hier irgendetwas passiert ist, wird das jetzt geändert. Ja? Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Da habe ich schon manche Arbeitskollegen zum Lachen gebracht, wenn ich ihnen erzähle, dass ich ein Heiliger bin. In einem katholischen Land sich hinzustellen, ich bin ein Heiliger. Ist schon eine interessante Sache. Ja. Der heilige Franz, ja. Nicht der von Assisi, sondern der von Feldkirch. Gott sagt, ich bin heilig. Und deswegen sollen auch wir heilig sein. Und hier müssen wir jetzt zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist einmal unser Stand, den wir in Gott haben, und der ist, du bist heilig. Du bist ein Mitbürger der Heiligen im Himmel. Du hast Zugang in das Allerheiligste vor den Thron der Gnade, da wo Gott wohnt. Wow! Das ist schon der Hammer. Und da bin ich völlig ungeniert. Da gehe ich rein und sage, Herr, hier bin ich. Halleluja. Lass uns Gemeinschaft haben. Lass mich deine Stimme hören. Lass mich deine Gegenwart erleben. Ich brauche das, wisst ihr das? Es gibt Zeiten, wenn ich da längere Zeit nicht gebetet habe, bin ich nervlich, so auf Anschlag, da lasse ich dann alles liegen und stehen und sage, es ist mir alles egal, was jetzt passiert, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich gehe jetzt in mein Zimmer, mache eine Gebetszeit. Das hat jetzt absolute Priorität. Vor allem, wenn du kleine Kinder hast. Amen. Da ist mir völlig wurscht, da habe ich meine Familie die Wohnung auf den Kopf stellen lassen. Ich gehe jetzt in mein Schlafzimmer und bete ein, zwei Stunden. Ich brauche das jetzt, sonst drehe ich hier durch. Ja? Seid heilig. Unser Stand der Heiligkeit ist, du hast ein neues Bürgerrecht im Himmel. Du hast Zugang in das Allerheiligste vor den Thron der Gnade. Und das kann dir niemand kann dich davon abhalten, dahin zu gehen. Weißt du das? Der Einzige, der dich abhalten kann, in dieses Heiligtum reinzugehen, vor dem Thron der Gnade zu erscheinen, bist du selber. Ja, sonst niemand. Wer soll dich aufhalten? Ja, nur du. Nicht mal Satan kann das, weißt du das? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die fasziniert mich. Jesus fährt auf die andere Seite des Sees. Ein Mann kommt ihm entgegen. 6000 Dämonen. Und diese 6000 Dämonen konnten diesen Mann nicht davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Habt ihr das schon mal nachgedacht? Und heute gibt's Leute, die sind Mitglied der Gemeinde, sagen, der Teufel hat mich abgehalten, in den Gottesdienst zu gehen. Hey, hast du den Heiligen Geist in dir, hast du mal keine Dämonen in dir. Das kannst du mal vergessen. Das Einzige, was der Teufel noch kann, er kann dir von außen einreden, du bist faul, du bist krank, du bist in einem elenden Zustand und bleib bloß zu Hause in der Gemeinde, könnte jemand auf die Idee kommen und dich fragen, wie geht's dir? Und lügen darfst du auch nicht. Da war vielleicht ein Dämon, ein unreiner Geist, der dich abhält in die Gemeinde. Hier ist ein Mann, 6000 Dämonen. Und er kommt zu Jesus. Und Jesus schmeißt sie mit einem Ding raus, dann steigt ins Boot und fährt wieder nach Hause. Er ist nur wegen diesem einen Mann darüber gefahren. Ja? Preis dem Herrn. Ja? Seid heilig. Und dann gibt's das Zweite. Das heißt, du sollst in der Heiligung leben. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, lass dich verändern, damit du so wirst, wie Jesus ist. Heiligung nennt man das. Ein schönes Wort, ne? Das heißt Veränderung. Ja? Wir sollen täglich in das Ebenbild Jesu verändert werden. Und ich kann dir etwas versprechen. Du wirst nie ans Ende kommen, solange du lebst. Du wirst nie fertig werden. Ja. Und mein Gebet ist auch immer wieder, dass ich sage, Herr, wenn ich Menschen begegne, dann möchte ich, dass sie dir begegnen. Und wenn ich etwas sage, dann möchte ich, dass sie dich hören. Ja, das ist mein Wunsch. Ja. Ich möchte ein Segen für andere sein. Willst du das auch? Es gibt leider zu viele Christen, die wollen nur gesegnet sein. Aber die Bibel sagt, sei ein Segen. Und wisst ihr was? Wenn du ein Segen für andere bist, dann fließt das immer nach. Vom Himmel her fließt das nach. Weil Ströme lebendigen Wassers sollen von dir fließen. Und wisst ihr, wo die Quelle dieses lebendigen Wassers ist? Die Bibel sagt, in dir. Da ist die Quelle drinnen und dann fließt das. Nur wenn du den Wasserhahn zudrehst, dann war's das. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben wollen, in seine Gegenwart kommen wollen, müssen wir heilig sein. Ja? Dann müssen wir heilig sein. Einmal heilig in dem Sinn, dass wir wiedergeboren sind aus Wasser und Geist, den Heiligen Geist in uns haben. Der neue Bund Gottes besteht nicht darin, dass du statt, dass du das alttestamentliche Gesetz des Mose wegschmeißt, und dir stattdessen ein neutestamentliches Gesetz auferlegst. Versteht ihr, was ich meine? Also, vergiss das. Gottes Geist muss in dich rein. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt das Gesetz Gottes in dich rein. Jetzt haben wir einen schönen Kreislauf geschaffen. Dann heißt es nämlich nicht mehr, ich darf das nicht mehr tun oder ich muss das tun, sondern ich will. Dann heißt es nicht mehr, ich muss Gott anbeten. Hat der Pastor am Sonntag gesagt, ich muss Gott anbeten. Nein, das muss er nicht. Ich will Gott anbeten. Das ist drinnen in dir. Du bist im Haus des Gebets. Das ist drin, das sprudelt raus. Und jemand, der den Heiligen Geist hat, dem muss man nicht sagen, komm, bete doch mal mit jetzt endlich, sondern da muss man mal sagen, so, und jetzt ist aber mal Schluss. Ja? Ich meine, wir haben das gehört da mit dieser Gebetszeit, Männergebetszeit. Ich kenne solche Gebetszeiten. Die gehen Stunden. Irgendwann kommst du drauf, ich muss ja arbeiten gehen. Oder ich muss einen Besuch machen oder ich dies oder jenes. Und dann muss man aufhören, oder? Aber das ist da, Gottes Geist in uns und er macht uns heilig. Und er legt das in uns rein, dass wir diesen Weg der Heiligung auch gehen wollen. Ja? Und damit wir diesen Weg der Heiligung auch wirklich bis zum Schluss gehen, werden wir aufgerufen, sieh auf die Wiederkunft Jesu. Da ist das Ziel. Wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft antritt und wir dann wirklich die Dinge mal sehen, von denen wir bisher in der Bibel nur lesen, ja, oder von denen Jesus sagt, ich kann es euch gar nicht sagen, ihr würdet es sowieso nicht verstehen. Ja? Und wie der Himmel ist, ich weiß es nicht. Und ich habe Bücher darüber gelesen, wie der Himmel aussieht. Nee, habe ich alle weggeschmissen. Du auch. Preis dem Herrn, ich bin nicht allein. Seid heilig, denn Gott ist heilig. Und heilig heißt, abgesondert zu sein. Für Gott. Und das müssen die Menschen in deiner Umgebung merken. Weißt du das? Wenn du 5 Jahre in deiner Firma bist und die immer noch nicht wissen, dass du ein Jünger Jesu bist, dann stimmt was nicht. Ja? Dann funktioniert irgendwas nicht. Ja? Sondern die merken das. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Bist so eine komische Type. Oder wie einer mal zu mir gesagt hat vor einigen Monaten, Franz, was rauchst denn du, dass du immer so gut drauf bist? Ja, der hatte wahrscheinlich zu Hause auch eine Plantage, aber der hatte den Eindruck, ich habe das bessere Kraut. Der wollte das haben. Ja, aber dieses neue Leben besteht im Geist und das kriegen wir von Jesus. Ja, und anders geht's nicht. Ohne Jesus Christus kein Leben. Ohne Jesus Christus keinen Heiligen Geist. Ja, ohne Jesus Christus kriegen wir gar nichts. Wir können rumlaufen und fromme Sprüche machen, Bibelverse zitieren, ja, und ich sage immer, seid vorsichtig vor den Leuten, die die Bibel auswendig kennen und sie dir links und rechts um die Ohren knallen. Ich kenne solche Leute. Das sind die Typen, die mich am meisten aufregen. Also da kriege ich einen Zorn, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn ein Atheist zu mir kommt und sagt, mit Gott kann ich nichts anfangen und vergiss den Himmel und Jesus war sowieso und die Gemeinde kannst du ja... Okay, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ja, aber wenn so einer kommt, der Bibelverse zitiert und meint, er hätte das Leben jetzt, obwohl er mit Jesus gar nichts zu tun hat, dann werde ich wirklich wütend. Ja, es verputzt sich gar nicht. Ja, man braucht den Heiligen Geist, den gibt's nur bei Jesus. Und dann haben wir Anteil an der Heiligkeit Gottes und der Geist der Herrlichkeit deines Vaters liegt auf dir. Amen. Ich erlebe das öfters, wenn ich durch die Stadt Feldkirch gehe. Das mache ich ja selten. Ich kenne Feldkirch meistens nur, wenn ich mit dem Auto durchfahre. Ab und zu gehe ich mal zu Fuß rein. Und dann merke ich, Leute sind ganz ehrfürchtig. Ist Gott. Habt ihr das schon mal erlebt? Pass mir auf, wenn du durch die Stadt gehst. Einmal wurde ich gegrüßt von einem Ehepaar, da habe ich echt geguckt. Anzug- und Krawattentyp, ja, kenne ich vom Fernsehen, sowas gibt's. Und dann, wirklich, ich besitze keinen Anzug, also, ja, ich werde auch keine Krawatte umtun. Da habe ich es mit John Wimber, der hat gesagt, auf meine Kanzel kommt niemand mit Anzug und Krawatte. Okay, Kanzel habe ich keine, ich habe nur ein Wohnzimmer. Aber Anzug und Krawatte kannst du trotzdem zu Hause lassen. Aber der kam da an, seine Frau daneben, auch richtig eine Lady. Und dann liefen die bei mir vorbei und grüßten mich ganz ehrfürchtig. Ich hatte fast den Eindruck, ich bin der Bürgermeister von Feldkirch. Und habe geguckt so, wow, was war das? Junge Türken. Eine Gruppe 5, 6 junger Türken, so 15-Jährige, haben mich ganz ehrfürchtig gegrüßt auf der Straße. Kannst du dir das mal vorstellen? Hey, die laufen bei uns Österreichern vorbei, die ignorieren uns. Die nehmen nicht mal wahr, dass wir da sind. Und plötzlich bleiben die stehen und grüßen mich ganz ehrfürchtig. Scott, ich habe geguckt so, wow, hey, das kann nur Gottes Geist machen, oder? Das kannst du nicht machen. Du kannst Respekt nicht einfordern, weißt du das? Kannst du nicht. Respekt muss dir gegeben werden. Ja, kannst du nicht einfordern. Gilt auch in der Ehe, weil für die unter uns, die verheiratet sind. Ja. Respekt gibst du oder verweigerst du. So einfach ist es. Aber seid heilig, weil dein Vater heilig ist. Das ist mal der Punkt. Ich habe mir angeschaut, wie ist denn Gott in seiner Heiligkeit? Wisst ihr das? Wie ist Gott? Und jetzt gehe ich mal zu Elberfelder, weil da steht es einfach besser. Wie ist Gott? Römer Kapitel 3, Vers 4. Und hier steht, vielmehr sei es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Punkt. Da gibt es keine Diskussion mehr. Gott ist wahrhaftig, Gott ist aufrichtig, Gott ist ehrlich. Ja, was Gott sagt, ist die Wahrheit und Gott tut, was er sagt und er sagt, was er tut. Aber wenn Gott etwas sagt, dann passt das. Er tut, was er sagt. Und er sagt, was er tut. Und damit haben wir ein Problem. In Johannes Kapitel 8, Vers 44 steht, Satan ist der Vater der Lüge. Ja. Also jede Lüge hat seinen Ursprung mal bei ihm. Und wir sind als Menschen es gewohnt zu lügen. Jeder Mensch ist ein Lügner. Du musst deinem Kind nicht beibringen, dass es lügt. Das kann es von selber. Oder? Aber du musst deinem Kind beibringen, die Wahrheit zu sagen. Ja? Das nennt man auch Erziehung. Und auch wir werden von Gott erzogen. Auch du wirst von Gott erzogen, oder? Gott erzieht uns als seine Kinder. Hat er auch mal zu mir gesagt. Ich war mir nicht mehr sicher, ob Gott mit mir zufrieden ist. Ich hatte viele Probleme. Nichts lief mir so richtig. Gott redete nicht mit mir. Er hat gesagt, Herr, wie sieht's denn aus in meinem Leben? Und dann kam Hebräer, Kapitel 12, glaube ich, ist es. Weiß ich es jetzt gar nicht. Freue dich, wenn Gott dich erzieht wie ein Sohn, ja, auch wenn es weh tut. Danke, Herr, genau das wollte ich jetzt hören. Ja, Gott sagt uns nicht immer das, was wir hören wollen, er sagt uns das, was wir brauchen. Ja, und er ist wie ein Vater. Aber er ist menschlichen Vätern weit überlegen, weil ein menschlicher Vater sieht nur das Äußere. Gott sieht das Herz. Er hört nicht nur das, was du sagst, er sieht auch die Motivation. Und da wird's dann kritisch. Ja. Und mich kann man ja sehr leicht anlügen. Ich glaube fast alles. Und wenn du mich noch freundlich anlächelst, ja, dann, ja, toll. Hinterher kommt dann jemand und sagt, die Person hat dich völlig über den Tisch gezogen. Was? Bin ich immer ganz geschockt. Aber das kann man machen, oder? Funktioniert bei Gott aber nicht. Das ist das große Problem, das wir haben. Er erzieht uns. Und Gott ist wahrhaftig. Und jetzt sagt Gott, sei heilig, wie ich heilig bin. Das heißt, seid auch du wahrhaftig, so wie ich wahrhaftig bin. Und jede Lüge kommt aus der Finsternis. Das Problem, wir sind in der Finsternis aufgewachsen. Wir haben gelernt, mit der Lüge zu leben und selber auch zu lügen. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. In meiner Jugend kannte ich einen, der hat so gelogen, das ging gar nicht mehr. Aber der hat so viel gelogen, der hat so in der Lüge gelebt, dass er den größten Mist schon selber geglaubt hat. Der war völlig überzeugt, dass das, was er jetzt erzählt, die Wahrheit ist, ja. Wo sagt, komm bitte. Nein. Aber der war überzeugt. Der war selber überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Da kannst du nichts mehr tun. Wenn jemand selber schon überzeugt ist von seiner Lüge, was willst du noch machen? Und Satan steckt hinter diesen Lügen und darum sagt Gott, hey, wir hören jetzt auf mit der Lüge, wir reden die Wahrheit miteinander. Amen? Um die Wahrheit miteinander zu reden, brauchen wir aber Vertrauen. Oder? ich mache hier keinen seelischen Striptease, ja, und hinterher steht's in der VN. Hat niemand von uns Lust, oder? Von daher gibt's in der Gemeinde die Kleingruppen. Manche nennen das Hauskreis, andere sagen, haben andere Begriffe. Und das dringend anzuraten, dahin zu gehen und Vertrauen zu lernen. Ja, ist eine wichtige Sache. Wir müssen auch lernen, Gott zu vertrauen. Wisst ihr das auch? Ja. Hat Gott das wirklich gemeint, was in der Bibel steht? Und dann gehen wir mit unserer Erfahrung her und erklären, warum das so nicht stimmen kann. Ja, ich habe eine gute Definition über einen Optimisten gehört. Wisst ihr, was ein Pessimist ist? Ein Pessimist ist ein ehemaliger Optimist mit Erfahrung. Ja, ist ein Optimist. Und seine Erfahrung hat ihn gelehrt, dass das alles Blödsinn ist. Ja. Und dann fangen wir an, das auf Gott zu übertragen. Viele Menschen haben uns viele Dinge versprochen. Ja. Und dann werden wir enttäuscht. Und dann übertragen wir das auf Gott. Ja, in der Bibel steht, aber so kann man das nicht sehen. Da muss man den Kontext beachten, da muss man die Übersetzung beachten, da muss man die Kultur beachten, in der wir sind, da müssen wir noch die Generationenflüche beachten, da müssen wir noch die geistliche Kriegsführung lernen, da müssen wir dies und jenes noch machen und wenn dann vielleicht alles funktioniert, dann können wir vielleicht erleben, was da steht. Vergiss das alles. Vertrauen. Ja? Gott hat gesagt. David hat zum Beispiel geschrieben in einem Psalm, weil du Gott sagst, ich soll dich suchen. Was tut er? Deswegen suche ich dich. Weil David wusste auch, wenn Gott sagt, suche mich, dass er ihn findet. Ja? Und wir brauchen das. Wisst ihr, dass du Jesus begegnen musst? Ich sag das wirklich mal. Du musst Jesus begegnen. Du musst ins Heiligtum. Hey, wenn du das nie erlebt hast, vergiss es. Du musst. Als ich von der Geistestaufe gelesen habe in der Bibel, dann bin ich auf Konferenzen gegangen und da waren dann Prediger und die haben dann für mich gebetet um die Geistestaufe, um die Gabe des Sprachenredens und dann habe ich versucht, das nachzureden, was die da reden, ging aber nicht. Ja. Und dann ging ich her, weil ich bin ja ein schlaues Kerlchen, habe gesagt, so Gott, jetzt pass mal auf, dein Wort, jetzt lese ich dir mal vor, was du gesagt hast. Dann habe ich ihm alle Bibelstellen vorgelesen, wo es über Geistestaufe geht, über den Empfang des Heiligen Geistes. Jetzt, Herr, pass mal auf, hab nicht ich gesagt, hab nicht mal der Paulus gesagt oder sonst wer, das ist dein Wort. Und dann empfing ich die Geistestaufe in Sprachenreden und habe es zuerst nicht mal gemerkt. Bis ich irgendwann drauf kam, was bete ich denn hier eigentlich? Das ist doch nicht mehr Deutsch. Ja. Vorarlberg kannte ich damals auch noch nicht, also der Dialekt war es auch nicht. Aber wenn du ein Problem hast mit einer Bibelstelle, lies sie Gott vor und hol dir bei ihm die Antwort. Ganz einfach. Ja. Wenn manche Leute zu mir kommen und sagen, du Franz, mit dem und so, sage ich, was beschwerst du dich bei mir? Beschwer dich bei Gott, das ist sein Wort. Ja, ich sag dir nur, was Gott gesagt hat. Wenn es dir nicht passt, beschwer dich bei ihm. Das ist eine tolle Sache. Ich bin aus dem Schneider. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter, wir sind Verwalter. Mehr sind wir nicht, oder? Wir haben doch die Bibel nicht geschrieben. Wir haben doch das Evangelium nicht erfunden. Das ist doch Gottes Wort. Ja? Und Gott ist wahrhaftig. Und auch wir sollen wahrhaftig sein. Und wisst ihr, dass wir demnächst viele Probleme kriegen werden? Schon mal vom Gender Mainstream gehört? Das Ding bringt uns ins Gefängnis, wisst ihr das? Weil gleich auf der ersten Seite der Bibel steht, Gott schuf Mann und Frau. Wow. Und schon sind wir Kriminelle und Verbrecher. Ist euch das bewusst? Auf welcher Seite stehen wir? Ja. Wir kriegen schon mit der ersten Seite der Bibel Probleme in der EU. Aber Gott ist wahrhaftig und wir auch, also lass uns die Wahrheit reden, einer mit dem anderen. Und wenn du sagst, das geht aber nicht, in der Gemeinde und im Hauskreis und was weiß ich, dann muss man schauen, warum. Da muss man die Vertrauensfrage stellen. Ja? Und dann müssen wir schauen, wie können wir es machen, dass wir Vertrauen bekommen. Ja? Wie können wir das machen, dass wir Vertrauen bekommen? Ja? Okay, ein anderer Punkt, und der ist wirklich gut. Und damit haben wir auch Probleme. 5. Mose 32,4. 5. Mose 32,4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Das ist mal von Gott die Rede, ne? Gott ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Wow. Ein Gott, der Treue und ohne Trug gerecht und gerade ist er. Ein Gott der Treue. Da lege ich jetzt mal den Schwerpunkt drauf. Gott ist treu. Wisst ihr das? Amen. Gott ist treu. Absolut. Sonst wärst du heute gar nicht hier. Ja. Sonst wärst du gar nicht da. Gott ist treu, weil er hat dich berufen und er hat dich bis heute durchgetragen. Ja. Gott ist treu. Im Psalm 31,6 steht das Gleiche. Gott ist ein Gott der Treue. Damit haben wir ja auch schon ein Problem in der Welt, oder? Ganz ein kräftiges Problem. Ja. Josua 24,4. Wie gesagt, ihr könnt den Zettel da mitnehmen, da stehen die Bibelstellen. Josua 24,4. Nee, 14. Josua 24,14. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Da haben wir beides zusammen. Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Treue. Dient dem Herrn damit. Wow. Also als ich diese Predigt vorbereitet habe, war ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich predigen will. Und ich habe versucht, was anderes zu finden, aber Gott hat mich nicht ausgelassen. Ja. Dient Gott in Aufrichtigkeit, in Wahrhaftigkeit und in Treue. Bleib dran. Aber Prediger hat einmal gesagt, es ist völlig egal, wie du deinen Lauf mit Jesus begonnen hast. Wichtig ist nur, wie du ihn vollendest. Ja. Ich bin hochgeschossen, kerzengerade, eine Apollos-Rakete, als ich mich bekehrte. Und dann hat Gott mich runtergeholt. Das kann ich euch sagen. Ich legte mich am Abend nieder und war auf dem Berg der Verklärung. Ihr wisst, wo das ist, ne? Das ist da, wo die Herrlichkeit Gottes sich lagert. Wo der Petrus gleich eine Hütte bauen wollte, wäre ich gleich dabei gewesen. Mache ich, ich bin der Vierte im Bunde, ich schlage auch gleich mein Zelt auf. Und da war ich, in der Gegenwart Gottes. Jesus war für mich so real wie du. Aber ich habe an dem Tag Mist gebaut. Und zwar ganz kräftigen Mist. Ich habe die Gemeinde kritisiert. Ich habe mich vor die Gemeinde gestellt und ihnen mal gesagt, was sie alles falsch machen und warum ich der Gute bin. Ich gebe dir einen guten Rat. Tu das niemals. Du kannst die Gemeinde wechseln. Okay. Niemand zwingt dich, in die eine oder andere Gemeinde zu gehen. Da bist du frei. Aber stell dich niemals vor die Gemeinde und sag ihnen, wie schlecht sie sind. Ich habe es gemacht. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Da war ich aber nicht mehr auf dem Berg der Verklärung. Da war ich im Tal des Todes. Wirklich. Jesus war weg. Und ich habe 3 Jahre lang gelitten. Dient dem Herrn in Aufrichtigkeit und Treue. Bleib dran. Egal was passiert. Und halte dich an das, was Gott gesagt hat. Und nicht von dem, was du meinst, was Gott möchte. Ja? Es funktioniert nicht. Ja, und ich weiß, wovon ich rede. 3 Jahre durch die Wüste, das wünsche ich keinem, was ich da durchgemacht habe. Ja. wenn du aus der Gegenwart Gottes rausfliegst. Und dann gibt es ja diesen schönen Bibeltext, Hebräer. Du wirst erzogen von deinem Vater im Himmel. Na, danke. Das könnte man aber auch in 3 Tagen durchziehen. 3 Jahre hat es gebraucht, bis ich meine Lektionen lernte. Und zurzeit ist Gott gerade mal wieder dran, mir gewisse Dinge beizubringen. Und ich motze zwar nicht mehr so laut, aber man kann gewisse Dinge überhören.